Apostelgeschichte, Kapitel 10, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 10, ist nicht einfach ein Bericht, der den Beginn der Heidenmission aufzeigt. Dieses Kapitel ist ein entscheidender Abschnitt, der zeigt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist keineswegs das ausschließliche Eigentum der Juden ist und wie Gottes endgültiges Heilsurteil über die Menschheit ergeht. Durch dieses historische Ereignis offenbart Gott deutlich, warum er Menschen auf der Grundlage der bereits vollbrachten Hinwegnahme der Sünde annimmt und nicht aufgrund menschlicher Reinigungsvorschriften. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 1 bis 8. Cornelius, Errettung, die selbst durch gottesfürchtige Taten nicht erlangt werden kann. Ein gewisser Mann aber in Caesarea, mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke viele Almosen gab und allezeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages offenbarlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus zubenannt ist. Dieser herbergt bei einem gewissen Simon, einem Gerber, dessen Haus am Meere ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht von denen, die beständig bei ihm waren, und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Die Verse 1 bis 8 in Apostelgeschichte, Kapitel 10, stellen Cornelius vor, den Hauptmann von Caesarea. Er war ein frommer Mann, der Gott mit seinem ganzen Haus fürchtete, dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Jedoch konnten selbst eine solch herausragende Frömmigkeit und die Taten des Cornelius das Problem der Sünde nicht grundlegend beenden. Anstatt einen Engel zu senden, um ihm zu befehlen, noch größeren Eifer an den Tag zu legen, weist Gott ihn an, Petrus in Joppe rufen zu lassen und die Worte des Evangeliums zu hören. Dies zeigt, dass menschliche Frömmigkeit nicht die Grundlage der Errettung sein kann und dass allein das Hören auf und der Glaube an die vollbrachte Tatsache des Evangeliums der Weg des Lebens ist. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 9 bis 16. Die Vision des Petrus, das Ende der Reinigungsvorschriften und der neue Maßstab der Sühne. Des folgenden Tages aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Entzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß, gleich einem großen leinenen Tuche, herabkommen, an 4 Zipfeln gebunden und auf die Erde herniedergelassen, in welchem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und das Gevögel des Himmels. Und eine Stimme geschah zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Male zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dieses aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Während Petrus auf dem Dach betet, sieht er in einer Vision, wie sich der Himmel öffnet und ein Gefäß herabkommt, das vierfüßige und kriechende Tiere sowie Vögel des Himmels enthält. Als Petrus der Stimme, die ihm befahl, aufzustehen, zu schlachten und zu essen, antwortete: Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen, erklärt Gott ein zweites Mal: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Das Wesen dieser Vision ist nicht einfach eine Änderung der Speisevorschriften. Er verkündete einen großen Wandel in der Methode der Errettung. Die Reinheit eines Menschen wird nun nicht mehr nach der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder der Abstammung beurteilt, sondern allein nach der Tatsache der Hinwegnahme der Sünde, die durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits vollbracht ist. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 17 bis 23, die Führung des Heiligen Geistes, die Entsendung des Apostels in das Feld des vollbrachten Evangeliums. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tore. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon, der Petrus Zubenamt sei, daselbst herberge. Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich, stehe aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommet? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Des folgenden Tages aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und etliche der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Als Petrus in Verlegenheit war und über die Bedeutung der Vision nachsann, spricht der Heilige Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich, stehe aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Dies war keine Einladung zu einer theologischen Diskussion, sondern eine kraftvolle Entsendung durch den Heiligen Geist, um zu zeigen, wie das bereits vollbrachte Evangelium auf das tatsächliche Feld der Heiden angewandt wird. Gehorsam gegenüber dieser Stimme des Heiligen Geistes begibt sich Petrus zusammen mit den von Cornelius gesandten Männern auf die Reise. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 24 bis 33, die Bedeutung der Begegnung. Gott, der Menschen aufgrund der Tatsache der Sühne annimmt, nicht nach dem äußeren Schein. Und des folgenden Tages kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, auch ich selbst bin ein Mensch. Und sich mit ihm unterredend, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisset, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun: Aus welchem Grunde habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und um die 9. betete ich in meinem Hause. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleide und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus Zubenamt ist. Dieser herbergt in dem Hause Simons, eines Gerbers, am Meere. Der wird, wenn er hierher gekommen ist, zu dir reden. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Petrus, der im Haus des Cornelius angekommen war, bekennt, dass sein theologisches Vorurteil gebrochen wurde, indem er sagt: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Hier bedeutet der äußere Schein Nationalität, religiöse Vorgeschichte oder Lebensmoral. Die Tatsache, dass Gott nicht auf diese menschlichen Bedingungen schaut, sondern nur darauf achtet, ob die Seele die Tatsache der Hinwegnahme der Sünde annimmt, die durch den Dienst Jesu Christi bereits vollbracht wurde, wird durch diese Begegnung bestätigt. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 34 bis 43, der Kern der Predigt des Petrus, das Heilsereignis, das mit der Taufe Jesu begann. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigend durch Jesum Christum, dieser ist aller Herr, kennet ihr. Das Zeugnis, welches, anfangend von Galiläa, durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Petrus predigt Cornelius und den in seinem Haus Versammelten das Wesen des Evangeliums. Er sagt: Das Zeugnis, welches, anfangend von Galiläa, durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, und bezeugt, dass Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Der Grund, warum Petrus die Taufe des Johannes zuerst erwähnte, bevor er vom Kreuz und der Auferstehung sprach, liegt darin, dass das Gericht des Kreuzes nur dann wirksam sein kann, wenn das Ereignis vorausgesetzt wird, bei dem Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die von Johannes am Jordan gespendete Taufe empfing. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 44 bis 46, das Herabkommen des Heiligen Geistes während der Predigt, die Bestätigung der bedingungslosen Errettung. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Während Petrus diese Worte spricht, kommt der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hören, so dass die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen sind, darüber außer sich geraten, dass der Heilige Geist auch auf die Heiden ausgegossen wurde. Hierbei waren weder Beschneidung noch die Einhaltung des Gesetzes oder ein religiöser Registrierungsprozess im Spiel. Der Heilige Geist kam in genau dem Moment herab, als sie das Evangelium aus Wasser und Geist hörten und glaubten. Und dies war Gottes kraftvolles Zeugnis dafür, dass auch die Heiden innerhalb desselben Evangeliums wie die Juden ohne Diskriminierung denselben Heiligen Geist empfangen. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 47 bis 48, die Bedeutung der Taufe, ein Zeichen zur Anerkennung der bereits herabgekommenen Errettung. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Petrus, der die Gegenwart des Heiligen Geistes miterlebte, fragt im Gegenzug: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und befiehlt, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Hier ist die Taufe keine Bedingung, um den Heiligen Geist zu empfangen, oder ein Mittel, um Sünden abzuwaschen. Sie ist ein heiliges Zeichen, durch das diejenigen, die durch den Heiligen Geist die Bestätigung der Hinwegnahme der Sünde, die durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits ein Ende gefunden hat, empfangen haben, diese vollbrachte Tatsache der Errettung vor der Gemeinschaft öffentlich anerkennen und bestätigen. Zusammenfassend verkündet Apostelgeschichte Kapitel 10, dass Gott die Menschen nicht länger nach menschlichen Vorschriften oder Taten unterscheidet. Der einzige Maßstab für Reinheit ist allein die Hinwegnahme der Sünde, die durch die Taufe und das Kreuz Jesu vollbracht wurde. Gott schaute nicht auf die frommen Taten des Cornelius an sich, sondern rief ihn in die Gnade der Sühne, die durch den Dienst Jesu bereits vollbracht war. Genau dies ist die tatsächliche Geschichte, in der das Evangelium aus Wasser und Geist alle Grenzen zwischen den Menschen niederreißt und die Menschheit zu einer Einheit verbindet. Eine Predigt von Paul Sejong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 1 bis 48, verzeichnet den entscheidenden Wendepunkt, an dem das Evangelium die Grenze der Juden überschritt und gleichermaßen auf die Heiden angewandt wurde. Der Kern dieses Kapitels ist nicht einfach Harmonie zwischen den Völkern, sondern vielmehr, was die von Gott bestimmte Art und Weise der Errettung ist und wem und wie sie bezeugt wird. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet, das wir glauben und predigen, ist Apostelgeschichte Kapitel 10 nicht der Beginn eines neuen Evangeliums, sondern ein großartiges Ereignis, bei dem das bereits vollbrachte Evangelium menschliche Vorurteile durchbrach und der ganzen Welt offenbart wurde. In Caesarea gab es einen Mann namens Cornelius, einen Hauptmann der sogenannten italischen Schar. Er war fromm, fürchtete Gott mit seinem ganzen Haus, gab dem Volk viele Almosen und betete alle Zeit zu Gott. Doch Gott sagte ihm nicht, dass dies bereits genug sei, sondern sandte einen Engel und befahl ihm, Petrus holen zu lassen. Dies zeigt, dass menschliche Frömmigkeit und Eifer niemals die Errettung ersetzen können und macht uns die Tatsache bewusst, dass das Problem der Sünde ganz gleich, wie viele gute Taten angehäuft werden, nur durch das von Gott gesandte Evangelium gelöst werden kann. Als Petrus auf das Dach stieg, um zu beten, sah er in einer Vision, wie sich der Himmel öffnete und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkam, in dem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde sowie Vögel des Himmels vermischt waren. Als Gott sagte, »Stehe auf, Petrus, schlachte und iss«, weigerte sich Petrus und sagte, »Niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen.« Gott sprach jedoch ein zweites Mal, »Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein.« Diese Vision ist eine Erklärung dafür, dass der Maßstab der Reinheit nun, weit über Speisevorschriften hinaus, vollständig vom Gesetz des Menschen auf den Dienst Jesu Christi verlagert wurde. Als Petrus das Haus des Cornelius betrat, bekannte er, »Ihr wisset, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen, und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde.« Petrus verkündete die Universalität des Evangeliums, indem er sagte, »In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm.« Dies bedeutet nicht, dass man die Errettung durch Taten empfängt, sondern es ist eine Anerkennung, dass das Evangelium Jesu Christi allen Nationen ohne Diskriminierung offen steht. Die anschließende Predigt des Petrus fasst den Dienst Jesu Christi klar zusammen. Er bezeugte das öffentliche Leben Jesu mit den Worten, wie Gott ihn mit heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Insbesondere der Abschnitt »Das Zeugnis, welches, anfangend von Galiläa, durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, setzt den Dienst des Wassers voraus, bei dem Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er am Jordan die Taufe von Johannes empfing. Auch durch das Zeugnis der Auferstehung, dass sie ihn umbrachten, indem sie ihn an ein Holz hängten, Gott ihn aber am dritten Tage wieder auferweckte und ihn sichtbar werden ließ, predigte er Christus, der den Dienst des Wassers, des Blutes und des Geistes vollendete. Als er zu der Schlussfolgerung gelangte, dass ihm auch alle Propheten bezeugen, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen, ereignete sich ein erstaunliches Wirken. Während Petrus diese Worte sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Dies zeigt, dass der Heilige Geist nicht kam, um die Vorbereitung oder Qualifikation eines Menschen zu bestätigen, sondern dass er derjenige ist, der kam, um die Wahrhaftigkeit des verkündeten Evangeliums zu bestätigen. Die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, weil der Heilige Geist auch auf die Heiden ausgegossen wurde. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Die Wassertaufe, die ihnen gespendet wurde, war keine Bedingung, um Sünden abzuwaschen, sondern ein freudiges Glaubensbekenntnis derer, die die Hinwegnahme der Sünde bereits empfangen hatten, indem sie das Evangelium aus Wasser und Geist hörten und glaubten. Apostelgeschichte, Kapitel 10 verkündet, dass Reinheit keine menschliche Unterscheidung, sondern die Vollendung Gottes ist und bestätigt, dass dieses Evangelium, dass Jesus unsere Sünden am Jordan auf sich nahm und am Kreuz gerichtet wurde, die einzige Wahrheit für alle Menschen ist. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 44 bis 48, betrachtet aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, gepredigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 44 bis 48, ist ein entscheidender Text, der zeigt, nach welchem Prinzip die Errettung der Heiden begründet wird. Diese Szene geht über einen einfachen Bericht über das Erleben des Heiligen Geistes hinaus und offenbart, wem und in welcher Reihenfolge die von Gott bereits vollbrachte Errettung bezeugt wird. Wenn wir diesen Text aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist lesen, das wir predigen, wird deutlich, dass das Herabkommen des Heiligen Geistes nicht das Ergebnis menschlicher Bedingungen oder religiöser Zeremonien ist, sondern Gottes unmittelbares Zeugnis für die Wahrhaftigkeit des verkündeten Evangeliums. Als Petrus diese Worte sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten, was zeigt, dass der Heilige Geist auf keine Zeremonie oder menschliche Entscheidung wartete. Der Heilige Geist kam herab, als sie das von Petrus gepredigte Evangelium hörten, das heißt, das Wort, dass Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe am Jordan empfing und die Errettung vollendete, indem er das Gericht für diese Sünden am Kreuz auf sich nahm. Der Heilige Geist reagiert immer auf dieses Evangelium, und das Herabkommen des Heiligen Geistes ist kein Akt der Überprüfung des vorbereiteten Zustands eines Menschen, sondern Gottes Versiegelung, die die Tatsache bestätigt, dass die bereits vollbrachte Errettung wahr ist. Die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren und diesen Anblick beobachteten, gerieten außer sich, weil der Heilige Geist auch auf die Heiden ausgegossen wurde. Der Grund für ihr Erstaunen lag nicht so sehr in der Kraft des Heiligen Geistes selbst, sondern darin, dass die Bedingungen des Gesetzes, der Beschneidung und der Grenzen zwischen den Völkern, an denen sie so fest festgehalten hatten, zusammenbrachen. Gott offenbarte ohne Diskriminierung, dass der Maßstab der Errettung nicht in menschlichen Vorschriften liegt, sondern einzig und allein in dem Glauben an den Dienst Jesu Christi. Dies ist ein Ereignis, das verkündete, dass das von Gott bestimmte Prinzip der Errettung gleichermaßen auf Juden und Heiden angewandt wird. Dass die Menschen im Haus des Cornelius in Sprachen redeten und Gott erhoben, ist die unausweichliche Reaktion, die aus dem befreiten Geist derer hervorbricht, deren Sündenproblem gelöst wurde. Wenn auch nur ein wenig Sünde im Herzen verbleibt, kann der Heilige Geist niemals herabkommen. Wenn jedoch das Evangelium gepredigt wird, dass die Sünden durch die Taufe Jesu übertragen und diese Sünden durch das Blut am Kreuz gerichtet wurden, bezeugt der Heilige Geist sogleich diese Wahrheit. Daher kann man sagen, dass das Reden in Sprachen und das Lobpreisen eher das Ergebnis der Freude sind, die die Heiligen genießen, welche die vollbrachte Errettung empfangen haben, als der eigentliche Zweck der Gegenwart des Heiligen Geistes. Danach sagte Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 47 bis 48. Der Punkt, auf den hier geachtet werden muss, ist die Reihenfolge, dass die Wassertaufe gespendet wurde, nachdem der Heilige Geist herabgekommen war. Dies bestätigt, dass die Wassertaufe keine Bedingung ist, um Sünden abzuwaschen, sondern ein Zeichen, durch das diejenigen, die die Hinwegnahme der Sünde durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits empfangen haben, ihren Glauben öffentlich vor der Allgemeinheit bekennen. Die im Haus des Cornelius vollzogene Wassertaufe war kein Mittel zur Erlangung der Errettung, sondern die angemessene Antwort derer, die die Errettung empfangen hatten. Durch dieses Ereignis machte Gott deutlich, dass er allen Menschen dasselbe Evangelium, denselben Heiligen Geist und dieselbe Errettung gewährt, unabhängig davon, ob sie Juden oder Heiden, fromme Menschen oder Sünder sind. Der Heilige Geist schaut nicht auf den sozialen Hintergrund oder die religiöse Vorgeschichte eines Menschen, sondern blickt allein auf die Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Wenn die Tatsache verkündet wird, dass das Problem der Sünde durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi ewiglich beendet ist, kommt der Heilige Geist ohne Diskriminierung auf diejenigen herab, die dieses Wort im Glauben annehmen, und rechtfertigt ihre Seelen. Zusammenfassend machen uns die Verse 44 bis 48 in Apostelgeschichte Kapitel 10 bewusst, dass der Heilige Geist nicht derjenige ist, der die Errettung neu beginnt, sondern derjenige, der die bereits vollbrachte Errettung bezeugt. Das Evangelium aus Wasser und Geist basiert auf dem vollkommenen Dienst Gottes, nicht auf der Qualifikation eines Menschen. Diese Wahrheit, dass Jesus Christus unsere Sünden am Jordan auf sich nahm und das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing und dass der Heilige Geist diese Tatsache in den Herzen der Glaubenden bezeugt, wirkt heute gleichermaßen. Wo dieses Evangelium verkündet wird, ist niemand ausgeschlossen und allein die Gnade Gottes wird in Fülle geoffenbart. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 10. Erste Frage: Ist Gott derjenige, der selbst unter den religiösen Menschen der Welt diejenigen vorbereitet, die die Errettung vor Gott empfangen werden? Betrachtet man die Offenbarung der Bibel, so wird Gott nicht als jemand dargestellt, der die Errettung nur auf eine bestimmte Gruppe oder eine äußere religiöse Zugehörigkeit beschränkt. Gott sagte, dass er möchte, dass alle Menschen zur Errettung gelangen. Dies beinhaltet, dass selbst Menschen in den Religionen dieser Welt nicht von Gottes Errettung ausgeschlossen sind. Auch wenn sie sich äußerlich in einem religiösen System befinden, kennt Gott diejenigen unter ihnen, die die Wahrheit suchen. Ein Blick in die Apostelgeschichte zeigt, Cornelius war kein religiöser Jude, aber er war ein Mann, der Gott fürchtete. Gott ließ ihn nicht einfach so, wie er war, sondern sandte Petrus und ließ ihn das Evangelium hören. Dies ist eine Szene, in der Gott das Evangelium mit demjenigen verband, dessen Herz er bereits vorbereitet hatte. Selbst wenn sie in menschlichen Augen wie Anhänger einer anderen Religion wirken mögen, sieht Gott das Herz an und kann sie auf den Weg der Errettung führen. Gleichzeitig macht die Bibel deutlich, dass die Errettung nicht durch bloßen religiösen Eifer oder Moral erlangt wird. Ganz gleich, wie viel religiöser Eifer vorhanden ist. Wenn Sie das Evangelium nicht kennen, können Sie die Gewissheit der Errettung nicht erlangen. Deshalb lässt Gott die Vorbereiteten das Evangelium hören. Im Römerbrief heißt es: Wie aber werden Sie an den Glauben, von welchem Sie nicht gehört haben? Römer Kapitel 10, Vers 14. Was die Notwendigkeit der Verbreitung des Evangeliums betont. Dies bedeutet, dass Gott zwar einen Menschen vorbereitet, er aber gleichzeitig das Evangelium durch die Gemeinde an ihn heranführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gott ist derjenige, der selbst unter den Menschen in den Religionen der Welt diejenigen kennt, die errettet werden, und er wirkt für sie. Diese Errettung wird jedoch letztendlich durch das Evangelium vollbracht. Gott ist nicht jemand, der nur wartet, sondern er ist der Souverän, der dafür sorgt, dass sie dem Evangelium begegnen und die Wahrheit erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Nicht die menschliche äußere Zugehörigkeit, sondern der Glaube vor dem Evangelium ist der endgültige Maßstab. Zweite Frage. Tun die von Gott gesandten Engel auch in der neutestamentlichen Zeit das Werk, Gottes Volk zu beschützen? Das Zeugnis, dass Gott auch in der neutestamentlichen Zeit durch Engel wirkt, tritt in der Bibel klar zutage. Der Hebräerbrief erklärt Engel als dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Errettung erben sollen. Dies beinhaltet die Bedeutung, dass der Dienst der Engel nicht einfach nur auf die alttestamentliche Zeit beschränkt ist, sondern sich innerhalb von Gottes Heilsgeschichte auch in der neutestamentlichen Zeit fortsetzt. Betrachtet man die Apostelgeschichte, so ist dort die Szene aufgezeichnet, in der ein Engel die im Gefängnis eingeschlossenen Apostel befreite. Auch als Petrus im Gefängnis eingesperrt war, erschien ein Engel und führte ihn heraus. Diese Ereignisse zeigen, dass Gott, wenn nötig, Engel gebrauchte, um sein eigenes Volk zu beschützen und sie den Dienst des Evangeliums fortsetzen zu lassen. Gleichzeitig ist dies kein Versprechen, dass er in allen Situationen immer auf wundersame Weise beschützt. Einige Apostel wurden gerettet, andere jedoch erlitten das Martyrium. Dies zeigt die Tatsache, dass auch der Dienst der Engel unter der Souveränität Gottes steht. Ein Engel ist kein Wesen, das unabhängig handelt, sondern ein Wesen, das den Befehl Gottes ausführt. Daher kann Gott, wenn er es will, auch in der neutestamentlichen Zeit durch Engel beschützen und helfen. Die Bibel lehrt die Gläubigen jedoch nicht, Engel zu suchen oder sich auf sie zu verlassen. Das Zentrum liegt immer auf Gott und Christus, und Engel sind lediglich Werkzeuge, die innerhalb der unsichtbaren Vorsehung Gottes wirken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gott auch in der neutestamentlichen Zeit seinem eigenen Volk durch Engel helfen kann, und die Bibel bezeugt diese Tatsache. Dieser Dienst ist jedoch kein Bereich, in dem man sichtbare Erfahrungen anstreben sollte, sondern eine Angelegenheit innerhalb der souveränen Vorsehung Gottes. Das Vertrauen des Gläubigen muss auf Gott gesetzt werden, der die Engel sendet, und nicht auf die Engel selbst. Dritte Frage. Da der Heilige Geist im Herzen des Dieners Gottes wohnt, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, wenn er den Willen Gottes durch das Wort Gottes erkennt und bezeugt, wird dann das Wort, das er predigt, zum eigentlichen Wort Gottes? Diese Frage ist sehr wichtig, denn die Frage, ob dieses Wort direkt zum Wort Gottes wird, wenn der Diener Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt, das Wort predigt, ist ein Problem, das sich mit der Autorität der Gemeinde und dem Wesen der Offenbarung befasst. Die Bibel stellt klar fest, dass der Heilige Geist im Gläubigen wohnt und ihn in die Wahrheit leitet. Sie erklärt auch deutlich, dass das durch die Inspiration des Heiligen Geistes aufgezeichnete Wort die Bibel ist. Hierbei muss jedoch etwas unterschieden werden. Die Bibel ist die vollendete Offenbarung Gottes und ihre Autorität liegt in dem aufgezeichneten Wort. Selbst wenn der Diener Gottes heute das Wort unter der Führung des Heiligen Geistes erkennt und predigt, wird diese Predigt an sich nicht zu einer neuen Offenbarung und besitzt auch nicht dieselbe absolute Autorität wie die Bibel. Selbst die Apostel stellten ihre Lehren nicht über das Evangelium. Vielmehr machten sie es zum Maßstab, ob sie mit dem bereits gegebenen Evangelium übereinstimmten. Paulus sagte sogar, dass jeder, der ein anderes Evangelium predigt, verflucht sei, und legte den Maßstab des Evangeliums nicht auf sich selbst, sondern auf die von Gott gegebene Offenbarung. Dies zeigt, dass kein Diener über der Bibel stehen kann. Wenn der Diener, in dem der Heilige Geist wohnt, das Wort predigt und dieses Wort mit der Wahrheit der Bibel übereinstimmt und das Wesen des Evangeliums offenbart, kann es eine Predigt sein, die den Willen Gottes richtig erklärt. Diese Autorität kommt jedoch aus der Bibel und nicht von dem Prediger als Individuum. Der Prediger ist ein Kanal, der die Wahrheit übermittelt, nicht die Quelle der Wahrheit. Wenn jemand behauptet, da der Heilige Geist in mir ist, ist das, was ich spreche, das eigentliche Wort Gottes, begibt er sich in diesem Moment in eine gefährliche Position. Die Bibel lehrt, die Geister zu unterscheiden und fordert uns auf zu prüfen, ob alle Lehren mit dem aufgezeichneten Wort übereinstimmen. Dies ist eine Warnung davor, selbst einen Diener, der fromm erscheint, in eine Position absoluter Unfehlbarkeit zu erheben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Diener Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt, den Willen Gottes erkennen und predigen kann. Der Maßstab, nach dem das von ihm gepredigte Wort als das Wort Gottes anerkannt wird, ist jedoch die Übereinstimmung mit der Bibel. Autorität kommt nicht vom Menschen, sondern aus dem aufgezeichneten Wort Gottes. Ein wahrer Diener ist ein Mensch, der sich nicht selbst erhöht, sondern demütig bestätigt, dass das Wort, das er predigt, auf der Wahrheit der Bibel steht. Vierte Frage. Wenn gesagt wird, dass der Heilige Geist nicht im Herzen dessen ist, der das Wort in der Gemeinde Gottes bezeugt, wird dann das Wort, das er predigt, zum Wort Gottes? Die Bibel stützt die Autorität des Wortes Gottes nicht auf den Zustand des Menschen, sondern auf Gott selbst. Wenn man daher davon ausgeht, dass eine bestimmte Person den Heiligen Geist nicht in ihrem Herzen hat, kann nicht endgültig bestimmt werden, ob das von ihr gepredigte Wort das Wort Gottes ist oder nicht. Das Wort Gottes ist im Wesentlichen eine Offenbarung, die von Gott kam, und seine Autorität liegt in der aufgezeichneten Bibel. Der Prediger ist lediglich ein Werkzeug, das dieses Wort überbringt, nicht die Quelle des Wortes. Gleichzeitig zeigt die Bibel jedoch, dass Gott selbst unvollkommene Werkzeuge gebrauchen kann. Selbst durch einen Menschen, dessen Herz nicht aufrichtig war, wie Bileam im Alten Testament, hat Gott seinen Willen verkündet. Auch in diesem Fall kam die Autorität nicht vom Menschen, sondern es gab Autorität, weil Gott sprach. Daher ist der Kern nicht der innere Zustand des Predigers, sondern ob der Inhalt, den er predigt, mit der Wahrheit der Bibel übereinstimmt. Wenn eine Person, die den Heiligen Geist nicht in ihrem Herzen hat, mit der Bibel lediglich als Wissen oder als Beruf umgeht und ihre eigenen Gedanken oder verdrehte Lehren predigt, ist das nicht das Wort Gottes. Die Bibel warnt vor falschen Lehrern und befiehlt, diejenigen zu erkennen, die das Evangelium verfälschen. Das Wort kann nur dann als das Wort Gottes anerkannt werden, wenn es mit der aufgezeichneten Wahrheit übereinstimmt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Autorität des Wortes nicht automatisch aus dem geistlichen Zustand des Predigers erwächst. Der Diener, in dem der Heilige Geist wohnt, hat eine größere Möglichkeit, die Wahrheit korrekter zu erkennen und zu predigen, aber der endgültige Maßstab ist immer die Bibel. Nur weil eine Person ohne den Heiligen Geist spricht, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es nicht das Wort Gottes ist. Es kann nur dann als das Wort Gottes angenommen werden, wenn es mit dem aufgezeichneten Wort übereinstimmt. Die Gemeinde darf den Menschen nicht verabsolutieren, sondern muss alle Lehren am Maßstab der Bibel prüfen.